Ich muss sagen, ich habe leider den Islam in sehr jungen Jahren sehr früh als Feindbild gehabt. Ich hatte selber mal einen Schweinekopf auf zu einer Moschee geschmissen haben, ne, um dagegen zu
Wo holt ihr
protestieren.
eigentlich diese Schweinekaffee her? Nehmen wir mal an, du siehst deine junge muslimische Familie auf der Straße damals. Was waren so deine Gedanken?
Ja, das zuzugeben ist auch mal nicht ganz so einfach. Raus aus meinem Land, ist nicht meine Religion, Sozialschmarotzer, also Paradies ist für mich erledigt und Himmel.
Für dich?
Ja?
Das entscheidet Gott, nicht
Okay.
ich.
Imam trifft heute mit dem Ex-Nazi und Autor Philipp Schlaffer.
Ja, also erstmal herzlichen Dank, dass wir hier bei dir sein können. Bei dir zu Hause ist wirklich super, dass du uns so viel Vertrauen schenkst. Vielleicht legen wir erstmal am besten mit so einer Vorstellung los, damit die Zuschauer auch wissen, wer wir überhaupt sind. Willst du zuerst oder soll ich zuerst?
Der Gast gerne zuerst.
Okay, ja, gerne. Also mein Name ist Saidawid Arif. Ich bin Imam und islamischer Theologe und betreue die Gemeinden Berlin, Strausberg und Cottbus. Und vor einigen Jahren hatte ich auch die Möglichkeit, halt die Gemeinden in Sachsen und Thüringen zu betreuen. Das war Erfurt, das war Chemnitz. Ja, auch interessante Erfahrungen, Zwickau, Dresden. Aber jetzt haben wir zum Glück auch mehr Imame. Und so ist die Arbeit aufgeteilt. Deshalb bin ich jetzt hauptsächlich erstmal zuständig für Berlin und Brandenburg. Das ist so ein bisschen, ja, also der Weg, berufliche, privat. Bin verheiratet, habe zwei kleine Kinder, 4 und 2 Jahre alt. Und ja, alles andere werden wir, glaube ich, noch uns kennenlernen. Müssen wir.
Okay, also erstmal darf ich noch fragen, wie alt Sie, du? Wir hatten ja mal
Ja, du
darüber
kannst
gesprochen.
duzen, ja, gerne
Ja,
duzen, ja,
also
genau.
ich habe es ja gesehen, das Team, das mit ist ja da doch ein bisschen distanzierter, zumindest in der Ansprache. Ja, also mein Name ist Philipp Schopper, ich bin 43 Jahre alt, komme aus Lübeck, bin jetzt wieder in Lübeck. Ich war leider in der Welt nicht so weit gereist. Das bereue ich heute sehr, ne? So die Erfahrungen, die du wahrscheinlich gemacht hast auf den unterschiedlichen Kontinenten mit unterschiedlichen Menschen. Da habe ich gedacht, dass die Welt am deutschen Wesen soll genesen. Und habe gedacht, ich will nur unter meinesgleichen sein. Bin dann gut behütet aufgewachsen hier in Stockelsdorf, ein kleiner Vorort von Lübeck. Bin aufgewachsen ohne Gewalt, ohne Missbrauch, nicht vernachlässigt. Meine Eltern hohen Bildungsstand und habe eine 3,5 Jahre ältere Schwester. Habe dann auch die Schule ganz gut durchlaufen, bis ich 10 Jahre alt war, Empfehlung fürs Gymnasium bekommen. Und als ich 10 Jahre alt war, haben meine Eltern beschlossen, dass wir als Familie nach England auswandern. Und das war sozusagen der erste Bruch dann doch in meiner Biografie. Also ich habe England zumindest schon mal gesehen und das war für mich schon ein Bruch. Haben dann da 4 Jahre verbracht und sind dann, als ich 14 war, wieder zurück nach Lübeck ausgewandert. Ich habe dann meine Freunde verloren. Ich wollte England nicht verlassen, habe dann hier keinen Anschluss mehr gefunden, bin in der Schule total gescheitert und habe mich dann in jungen Jahren dann dazu entschieden, ganz bewusst auch in die rechtsextreme Szene zu werden und habe mich wenige Jahre danach dann selber auch als Neonazi bezeichnet.
Wie haben deine Eltern reagiert darauf? Waren die schockiert oder waren die oder gab es solch eine Gesinnung auch in der Familie oder war das so ein Bruch eher?
Also meine Eltern sind schon eher konservativ auch erzogen worden, aber sind trotzdem weltoffen und demokratisch. Aber die haben den Prozess gar nicht so schnell mitbekommen. Die haben gedacht, was macht der Junge da oben? Der hört seine Rockmusik da. Die haben das gar nicht so richtig gesehen. Und dann habe ich mich auch nicht über Nacht verändert. Ne? Dann habe ich mir erst T-Shirts gekauft, Haare ein bisschen kürzer geschnitten. Die haben das gar nicht so richtig mitbekommen. Dann war ich irgendwann auch 15 und dann haben meine Mutter und mein Vater mich angesprochen und ich gesagt, das kann euch scheißegal sein, ich lasse nicht mehr mit mir reden. Also die haben diesen Prozess gar nicht so hautnah mitbekommen. Ich habe so für mich gelebt und die für sich. Und ich habe mich dann ganz bewusst dazu entschieden und habe dann auch meine erste Clique gefunden. Bin dann auch Gewalttäter geworden auf der Schule. Bin dann zum Fußball gefahren, habe mich da geprügelt, hatte sehr intensiv Kontakt beim Gericht. Immer wieder Jugendstrafen, Geldstrafen, Sozialstunden, all diesen Kram. Ich habe dann auch angefangen mit Waffen und so rumzuhantieren, habe dann meine ersten Schusswaffen geholt, hatte die ersten Polizeieinsätze, Hausdurchsuchungen, das alles so, bis ich 17, 18 Jahre alt war. Ich habe dann eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann gemacht nach meiner Fachhochschulreife. Ich bin kurz vorm Abitur von der Schule geflogen. Und habe mich nach meiner Ausbildung dann selbstständig gemacht mit einem Neonazi-Versandhandel. Also ich habe dann wirklich...
Also bist eigentlich direkt so da eingestiegen nach deiner Bildung sozusagen,
ja,
beruflich?
Also auch immer parallel gelebt. Also auch, wo ich die Ausbildung gemacht habe, bin ich die Woche über ganz normal im Hemd zur Arbeit gegangen. Da wussten schon alle, okay, die Gesinnung. Aber ja, war jetzt so eine Firma in der Landwirtschaft, wo auch das war so akzeptiert. Wisst ihr so? Also so Alltagsrassismus war für die noch so kein Problem. Auch was der am Wochenende macht, ist vielleicht ein bisschen zu doll und das so... Mit Hitler finden wir nicht gut, aber weniger Ausländer wäre schon gut so.
Ja,
ne? Also so wurde das schon so akzeptiert. Und am Wochenende bin ich dann schon so auf Konzerte gefahren oder zu Demonstrationen und so. Und habe dann sofort nach meiner Ausbildung mich dann halt selbstständig gemacht mit diesem Neonazi-Versandhandel.
Wie ist es mit deinen Geschwistern gewesen? Waren die halt, wie sind die damit umgegangen, dass du jetzt sozusagen so eine Gesinnung entwickelt hattest?
Also meine Schwester hat das, glaube ich, sehr getroffen. Meine Schwester ist vom Typ her etwas anders als ich. Ein etwas feinfühligerer Mensch. Ich bin so eher doch so die Axt im Wald und ja, merkt man. Also sie ist sehr feinfühlig, hat sehr feine Antennen für Menschen und arbeitet mit Menschen und so weiter. Und die hatte schon gespürt, okay, hier passiert jetzt irgendwas so ganz krass Negatives. Ne? Und sie hat mir dann leider auch gestanden, sie ist ja meine ältere Schwester, zu der ich heute wieder sehr, sehr guten Kontakt habe, dass sie schon als Heranwachsende Angst vor mir hatte. Also wo sie 17, 18 war, wo ich 14 war, hatte sie schon Angst vor mir.
Ja.
Also sie war sehr hilflos, glaube ich, auch mir gegenüber. Na, was, wenn dieser junge Mann so aggressiv, wütend ist, was soll dann eine ältere Schwester machen? Also die fühlte sich ja wohl befordert.
Hast du schon mal also an Gott geglaubt jemals? Oder hat es, oder war das so von Anfang an so selbstverständlich, okay, Gott gibt es nicht? Oder wie war gab es da einen Prozess? Oder?
Naja, also seien wir mal ganz ehrlich, in ganz bitteren Momenten wünscht man sich dann doch, dass es den Gott gibt. Ja, also es wäre gelobt.
Stimmt,
ja, also... Ich bin jetzt nun nicht so wissenschaftlich unterwegs, dass ich sage, wir sind Urknall und wir werden Staub und dann sind wir weg. Wer weiß. Aber ich kann es mit mir nicht vereinbaren. Es ist für mich einfach nicht greifbar und ja, und ich weiß, ich will jetzt hier keine Beweise und sonst was auf so eine Situation, habe ich gar keinen Bock, weil jeder soll so glücklich sein mit dem, was er für sich findet.
Aber sonst bestand so kein Bedarf oder hat man sich da hier und dort auch mal...
Nein, also du meinst vielleicht, dass ich mich in jungen Jahren mit dem Islam beschäftigt hätte.
Nee, auch generell andere Religionen,
nein,
Islam oder...
Nein, also ich muss sagen, ich habe leider den Islam in sehr jungen Jahren sehr früh als Feindbild gehabt.
Ja. Wie kam das?
Also ich wünschte, ich könnte jetzt vielleicht sogar ein Ereignis erzählen, wo man sagt, okay, hätte ich sogar Verständnis für, ja, vielleicht von 5 jungen Muslimen zusammengeschlagen und dann habe ich gesagt, jetzt reicht's mir. Ja, würden sogar Leute sagen, okay, ne, schlechtes Erlebnis und dann sind alle so... Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich hier in dem beschaulichen Dorf, wo ich aufgewachsen bin, ich hatte überhaupt keinen Kontakt. Keinen Kontakt. Und dann werden so Feindbilder sehr schnell aufgebaut. Dann gab es in meinen jungen Jahren, wir sind ja fast ein Jahrgang, dann gab es den Balkankrieg, wo dann auch die erste Flüchtlingswelle sozusagen kam und auch, wo es dann um Islam, gegen Moslems, ne, gegen Christen und das wurde mir sehr schnell das Feindbild mitgegeben über die Musik. Also über die Musik im klassischen Rechtsrock wurde mir da schon mein Hauptfeindbild mitgegeben. Und das auch sehr intensiv. Also ich habe leider da Menschen, obwohl ich sie nie kannte, nie mitgesprochen habe, sehr intensiv gehasst.
Und also das heißt, wie hast du das empfunden? Herr Roman, du siehst deine junge muslimische Familie auf der Straße damals. Was waren so deine Gedanken?
Ja, das zuzugeben ist auch immer nicht ganz so einfach. Es sind so Momente, so, wo dann auch Scham sehr, sehr intensiv hochkommt. Was habe ich gedacht?
Ja.
Raus aus meinem Land. Ist nicht meine Religion. Sozialschmarotzer, Gebärmaschinen. Es tut mir leid, das war alles noch. Es ist so tief drin gewesen. Ich hatte selber... aus meiner Gruppe heraus, die mal einen Schweinekopf auf zu einer Moschee geschmissen haben, ne, um dagegen zu protestieren.
Wo holt ihr eigentlich diese Schweineköpfe her?
Also das ist schwierig. Die gibt es einfach ganz normal in der Metzgerei.
Ah, okay.
Ja, mir ist es auch peinlich, jetzt so zu erzählen, weil jetzt natürlich Leute gucken, die Muslime gucken das und denken sich, was ist das für ein Schwein? Ja,
Weißt du, die haben da bei uns in der Moschee zu Anfang, vor einigen Jahren, hat mal jemand so einen Schweinekopf über einen Zaun geschmissen. Und der Hausmeistergehilfe, der hat das irgendwie bemerkt, dass da irgendwie was in der Tüte ist. Er hat so reingeschaut und gesagt, wer schmeißt da seinen Biomüll hier? Und der hat das dann halt fachgerecht im Biomüll entsorgt. Und dann ist aufgefallen, dass das ein Schweinekopf ist. Und hat einfach nur drüber geschmunzelt und hat 2 Wochen mir später darüber erzählt. Und ich habe so gedacht, Mann, weißt du, da hat sich jemand so die Mühe gemacht, den Schweinekopf zu besorgen, den hier über den Zaun zu werfen und du hast es einfach so fachgerechnet Biomüll schmunzelnd so entsorgt und erzählst mir so 2 Wochen später drüber, ne? Und,
aber es ist ja das Beste, so zu begegnen.
Bitte?
Eigentlich ist es ja das Beste, dem so zu begegnen.
Ja, weil man hat eigentlich dem, was man beabsichtigt hatte, völlig genau. Grundlage genommen. Klar, ist natürlich nicht schön, dass sowas passiert ist, aber ich finde, dass es man das, was damit bezweckt war, das hat man nicht erreicht. Also die Empörung vielleicht oder Medienberichte und vielleicht Bilder und so weiter. Und die Person ist dann halt umsonst, hat sich dann die Mühe gemacht, ne?
Weil, weißt du, wenn ich das heute dir so berichte und ihr habt ja auch die Größe, zu mir zu kommen, zusammen zu gucken. Ich will auch nicht wissen, was ihr im Zug gesagt habt. Weißt du, wer weiß, was der noch denkt, wer weiß, wie der lebt oder, ne? Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, welche Vorurteile ihr da im Kopf hattet, aber mich ärgert das so über mich selber, über diesen jungen Mann, der ja auch mal was anderes werden wollte in seinem Leben, außer Neonazi und Rocker und nachher in den Knast gehen, wie der einfach angefangen hat, Menschen zu hassen. Ja, Menschen, die an mir vorbeigehen, die mir nichts getan haben. Wo ich nicht weiß, was die machen und aus welchem Schicksal die hier sind. Es ärgert mich, da bin ich wütend auf diesen 15-, 16-jährigen Philipp. Ne?
Aber damals, dir ging es ja gut, oder nicht? Also du hast ja jetzt nicht...
Nein, nach außen. Aber ich war auch nur auf der Suche nach Freunden. Ich wollte eigentlich auch mit meiner Familie befreundet sein, aber war nicht. Und dann in der Schule wollte ich auch aufgenommen werden und wollte akzeptiert werden. Also ich hatte auch... Ich war nach außen, klar war ich ein junger, kräftiger Mann, der einen Harten gemacht hat. Aber innerlich hier.
Und das ist so eines der grundsätzlichen Dinge gewesen, warum überhaupt dieser Radikalisierungsprozess dann begonnen hat.
Ja, und er ist ja relativ leicht zu verstehen. Und man muss es leider sagen, so hart das jetzt klingt hier für eure Community, Extremismus funktioniert ja kurzzeitig. Wenn er nicht funktionieren würde, würde es ihn schon seit 2000 Jahren nicht mehr geben. Er bietet, kurzfristig bietet er jungen Menschen, Heranwachsenden und auch, was wir mittlerweile sehen, auch älteren Menschen eine ungemeine Menge kurzfristig. Es gibt Zuspruch aus der eigenen Bubble, ja, also wenn du auf einmal dich absonderst, ja, du hast erkannt, die Gesellschaft hat mehrere Feinde, die Muslime, die Juden, die Politiker, die Demokratie, all das sind Feinde und ich habe das durchschaut. Ja, du bist auf einmal ein Sehender, du bist was Besonderes. Dann war es auch bei mir so, guck mal, ich war dann gescheitert, hatte kaum Freunde, bin wieder von der Schule geflogen, wieder Schulwechsel. Und dann kam ich in dieser Schule an und sagte, Philipp, wenn du zu uns kommst, dann bist du was Besonderes. Denk dran, du gehörst zu 1% der Bevölkerung auf der Welt, die zu den besten Menschen der Welt. Ja, was macht das mit einem? Ja, wenn Schule scheitert, kaum Freunde und auf einmal sagen Leute zu dir und sagen, komm zu uns. Wenn du zu uns kommst, dann gehörst du zu den 1% der besten Menschen auf der Welt. Ja, wer will da nicht zugehören? Ja, also gibt es da ganz viele Mechanismen, die gegriffen haben und bei mir dann auch das bespielt haben. Und man fühlt sich kurzzeitig, ich war dann die 2 Jahre vor meiner Radikalisierung, war ich dann der Gescheiterte auf der Schule. Erst war schlechte Noten, nur Stress mit den Eltern, kaum Freunde, wieder anerkannt. Und auf einmal bin ich wer durch diesen Extremismus. Auf einmal bin ich wer. Ich kann jemand anderes. Auf einmal sehe ich Menschen, die auf einmal aus meiner Sicht unter mir stehen. Ich war vorher unten. Und jetzt auf einmal habe ich Muslime unter mir.
Klasse, wäre es ein radikaler Prediger gewesen, der hätte dich genauso da abholen können?
Ja, bin ich mir sehr sicher. Ja? Es wäre arrogant von mir zu sagen, ich wäre nicht anfällig gewesen, auch für eine religiöse Strömung. Oder für den Linksextremismus. Ich glaube, wenn ich nur die passende Person kennengelernt hätte, ja, der gesagt hätte, pass auf, Philipp, wir beide auf dem Schulhof und komm, ich habe da noch 2 andere Kumpels, wollen wir uns da nicht auch mal treffen? Und das geht sehr, sehr schnell. Also da sind mir die Leute auch manchmal zu arrogant und sagen, wird mir nicht passieren. Oh, da muss man vorsichtig sein. Mhm. Oder wird meinen Kindern nicht passieren, wird meinem Cousin nicht passieren? Doch, das geht schneller, als man glaubt.
Mhm. Damals, bist du wirklich überzeugt gewesen von der Ideologie, dass das gut ist? Oder hattest du Zweifel oder dachtest du, nee, das kann nicht gut sein, das ist nicht gut? Oder wie ist das? Hast du es dir zurechtgelegt? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Also dachtest du tust was Gutes?
Ja, da war ich 100% von überzeugt. Wir sind die Guten. Also ich habe mich auch selber dann nicht irgendwann als Rechtsterrorist bezeichnet, sondern als Freiheitskämpfer. Ne? Also ich bin nicht durch die Straßen gegangen und habe gesagt, wir sind das Böse. sondern wir haben gesagt, wir kämpfen für, ich sage es jetzt mal, für Volk und Vaterland. Mhm. Ne? Wir machen das für das Volk, auch wenn das Volk das selber gerade noch nicht erkennt, machen wir das trotzdem zum Wohle unseres Volkes.
Ja, und ja, das ist auf jeden Fall erstmal, ja, ist nicht einfach. Ich versuche mir, also mit den Gedanken war ich gerade dabei, ja, wie, ja, es ist ja eine Vergangenheit, die man nicht ignorieren kann, die man nicht einfach beiseite lassen kann. Auf der anderen Seite möchte man sie auch überwinden, ne? Kann ich mir gut vorstellen, ne?
Also, ich glaube, dass ich die Vergangenheit überwunden habe, aber einige wollen mir nicht zugestehen, dass man sie überwinden kann. Das ist so eher das Problem. Ich glaube, ich selber habe es überwunden. Ich habe auch meinen Frieden gemacht mit meinem alten Leben und sage, okay, das war so, ich muss das akzeptieren und es tut mir leid, dass diese Opfer entstanden sind und so. Was mich eher manchmal jetzt noch so beschäftigt ist damit, dass andere mir das nicht zugestehen, dass man sich verändern kann und darf.
Ja, aber weißt du, da hast du eine Schnittmenge mit uns, weil uns... ich habe ja so oft auch Gespräche gehabt und oft habe ich auch gehört, das sagst du nur so, das meinst du aber nicht. Und eigentlich denkst du was anderes. Du bist so der Wolf im Schafspelz.
Ne? Ja, genau.
Und das kann ich, glaube ich, sehr gut nachvollziehen, weil ich das schon so oft gehört habe.
Ja, und nervt.
Ich glaube, es stört auch deshalb, weil da kannst du gar nicht mehr weitermachen.
Genau.
Weil das heißt, warum sollte ich mit dir sprechen, wenn alles, was ich sage, du davon ausgehst, dass ich das nur so eine Fassade davor halte und nicht wirklich davon überzeugt bin.
Genau, genauso gehe ich auch an und ich sage, wie soll ich euch denn jeden Einzelnen überzeugen? Soll ich mit euch jetzt ein halbes Jahr verbringen? Ich kann nicht mit jedem auf der Welt ein halbes Jahr verbringen, um zu glauben, wie ich jetzt lebe und was ich jetzt denke. Und das beschäftigt mich manchmal, aber ich habe damit so meinen Frieden gemacht. Da sind jetzt ja auch ein paar Jahre ins Land gegangen.
Ja, das ist also islamisch gesehen, ist das so, dass... wir der Überzeugung sind, dass jemand, der wahre Reue zeigt, das bedeutet, wahre Reue, dass er das im Herzen bedauert, dass er Maßnahmen ergreift, da entgegenzuwirken und nochmal zusätzlich was Gutes zu tun und nochmal die Entschlossenheit, nie wieder zu diesem Zustand zurückzukehren, dass wie ein neugeborener Mensch ist.
Aber spannend, dass du mir das erzählst, wusste ich nicht. Eine Erfahrung, die es mir die letzten Jahre gezeigt hat, es ist erfahrungsgemäß sind viele, viele junge Muslime und heranwachsende Muslime und Muslime generell mir gegenüber sehr viel offener als viele, was ich, Deutsche, die beispielsweise aus einem sehr linken Spektrum kommen oder so.
Mhm.
Ja, die einfach sagen, Mensch, toll, dass du diese Wandlung gemacht hast und toll, dass du zurück bist irgendwie. Das ist eine Erfahrung, die ich auch gemacht habe.
Mhm. Was meinst du genau? Habe ich offener in dem...
Ja, das sozusagen, ja okay, du gibst das offen zu, du bereust und du versuchst jetzt was Gutes draus zu machen, toll.
Ja, das also ist meine
offenen Art. Eher. Andere, die mir begegnen, und das ist leider aus dem sehr, sehr linken Spektrum kommt das manchmal, also das Rechte habe ich sowieso Verräter, da gibt es, das ist ad acta. Aber gibt es Leute so, nee, wer so politisch einmal gedacht hat, der darf keine Wiederbegebung kriegen und der bleibt einmal Nazi, immer Nazi und so weiter. Und das kommt mir beispielsweise auf der Community nicht entgegen.
Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, weil wir teilweise so viel Misstrauen uns gegenüber natürlich auch da ist. Führt natürlich auch dazu, dass wir immer um Vertrauen kämpfen. Das ist halt etwas, ein ständiger Prozess. Ja, also zum Beispiel die Moschee, wo ich aktuell tätig bin, die Khadija-Moschee in Berlin-Pankow. Als die gebaut wurde, gab es Riesenaufruhr. Und da gab es Demonstrationen und da wurden sogar, die Kuppel wurde mit Nazi-Parolen sogar beschmiert und unterschiedliche solche Geschichten. Auf jeden Fall hat man dort von Anfang an, also auch mein Vorgänger, der Imam Tariq, der hat dann halt da dazu geleistet, die Gemeinde auch, dass man Vertrauen aufbaut. Und das ist etwas, was dann über die Zeit dann halt auch geschehen ist. Und die Moschee steht jetzt seit vielen Jahren, über 13 Jahre. Und da wurde ein gewisses Vertrauen aufgebaut.
Wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit habe, einen Imam zu fragen, wenn man den Islam kurz beschreiben müsste oder du müsstest ihn kurz beschreiben, wie würdest du die Glaubensrichtung des Islam beschreiben?
Kurz. Ich würde das in zwei Aspekten einteilen. Einmal, dass man die Rechte und Pflichten gegenüber Gott erfüllt Und der zweite Aspekt ist, dass man die Rechte und Pflichten gegenüber den Mitmenschen erfüllt. Das ist so eigentlich so zusammengefasst die islamische Theologie, dass wir als Mensch einfach diese Verantwortungen haben. Zwei. Also auch interessant ist, im Arabischen heißt Mensch, heißt Insan. Das bedeutet, übersetzt bedeutet das, zwei Lieben. Das ist eine Dualform, zwei Lieben. Einmal die Liebe zu Gott und einmal die Liebe zu den Mitmenschen. Und diese Pflichten zu erfüllen, das ist eigentlich die islamische Religion.
Wenn ich jetzt so höre, immer so Rechte und Pflichten gegenüber Gott, Rechte und Pflichten gegenüber den Menschen, was sind, ich glaube, viele denken so, okay, ich muss jetzt fünfmal am Tag gehen, Mekka beten, das ist meine Pflicht, ist das eine generelle Pflicht?
Ja, also, der Grundgedanke dabei ist ja eigentlich, also das ist nicht eine Pflicht und Verantwortung aus Last heraus, sondern aus seiner Liebe heraus. Ja, also deshalb auch diese zwei Lieben, ne? Einmal die Liebe zu Gott und einmal die Liebe zu den Mitmenschen. Wenn du jemanden liebst, machst du das super gerne, ne? Das ist auch der Grund, es gibt ja so in der Religion des Islam fünf Säulen des Islam. Also darauf steht, dass die islamische Religion, die wird getragen von diesen Säulen. Und
welche fünf sind das?
Genau, das ist halt das Glaubensbekenntnis, das Beten, das Fasten, das Spenden und dann ist es auch die Pilgerfahrt. Und wenn du dir diese fünf Säulen anschaust, vier davon sind Taten, ne? Da muss man was tun, da muss man was machen. Aber die erste Säule ist das Glaubensbekenntnis, das ist einfach eine Überzeugung. Und diese Überzeugung, das Glaubensbekenntnis, ist so eine Art Liebeserklärung an Gott. Daraus schöpft man die Energie, zum Beispiel fünfmal am Tag zu beten, zu fasten. Ja, das ist so genauso, ja, wenn du machst das, was du für deine Frau machst, für dein Kind machst, machst du ja super gerne, weil du sie liebst. Andere würden sagen, komm, schleppt er wirklich all die Kisten jetzt hoch und runter und so weiter. Aber das ist etwas, was man gerne macht. Und ich glaube, so ähnlich ist das dann halt auch in der Beziehung zu Gott. Und der Mitmenschen halt, um auch die Verantwortungen zu erfüllen.
Wenn ich jetzt schon mal die Möglichkeit habe, einen Imam zu fragen, wie müssen wir das Berufsbild eines Imams vorstellen? Was sind seine Aufgaben? Ist das sehr ähnlich zu einem Priester oder zu einem Pfarrer? Was bedeutet das, einem Imam im Islam zu sein und welche Tätigkeiten gehören dazu?
Ja, also praktisch ist das so. Also da könnte man grob in zwei Aufgabengebiete das aufteilen. Intern ist das so die Gemeindearbeit, die religiöse Bildung zu vermitteln, die spirituelle Begleitung und Betreuung oder Erziehung sozusagen. Das sind so intern die religiösen Bedürfnisse und spirituellen Bedürfnisse der Gemeindemitglieder abzudecken. Und extern ist das zum Beispiel das Gespräch heute mit dir, ja, dass man auch extern die Gesellschaft erreicht, mit der Botschaft oder der Lehre des Islam oder auch zum Beispiel extern, da kommen halt Gruppen, die die Moschee besuchen oder andere Formate, Vorträge und Veranstaltungen interreligiöse. Das ist halt alles externe Arbeit.
Wie unabhängig ist der Islam in Deutschland?
So wie du sagtest, kommt es ja wirklich auf die Strömung drauf an. Und ich kann für meine Gemeinde sprechen. Unsere Gemeinde finanziert sich allein durch Spendengelder der Gemeindemitglieder und daher ist die finanziell nicht abhängig von irgendeinem Staat, von irgendeiner Person. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, klar, wir haben, die katholische Kirche hat den Papst und da gibt es natürlich eine Bindung. Wir haben einen Kalifen, einen Religionsoberhaupt, der seinen Sitz in London, in der Nähe von London hat. Und durch ihn haben wir so einen theologischen Rahmen. Der ist uns eigentlich sehr wichtig und daran orientiert man sich auch. Und daher würde ich die Frage vielleicht zweiteilen. Was finanzielle Unabhängigkeit anbelangt, das ist von Gemeinde zu Gemeinde anders. Unsere Gemeinde ist da komplett unabhängig. Und was einen theologischen Rahmen anbelangt, das ist eine separate Thematik. Da ist es natürlich selbstverständlich. Da geht es um Wissen, um eine Theologie. Und da ist es wichtig, dass man Gleichgesinnte hat und die haben wir weltweit. Und diese Theologie wird, also dieser Rahmen wird durch das Religionsoberhaupt dann halt überhaupt garantiert.
Wie funktioniert das? Man weiß das ja zum Beispiel bei der Papstwahl, wenn neuer Papst gewählt wird, auch durch Abdankung oder durch Tod.
Ja.
Wie funktioniert das bei euch mit dem religiösen Oberhaupt?
Ja, da ist es so, dass nach dem Ableben findet eine Wahl statt. Das ist ein Gremium, das sich versammelt, innerhalb von 3 Tagen idealerweise. Und die Wahl dauert eigentlich nur wenige Stunden. Und da wird halt öffentlich ein Name vorgeschlagen. Also in der Gruppe sozusagen wird halt die Hand gehoben, Name vorgeschlagen und dann der Name, der die meisten Stimmen hat.
Ah, das ist demokratisch.
Ja, also hat, hat demokratische Züge. Ja, aber ich würde da nicht so weit gehen und sagen, dass das jetzt, ja, die Vorstellung von Demokratie, da, also ich würde das nicht komplett als demokratisch bezeichnen, hat auf jeden Fall demokratische Züge, weil da eine Wahl stattfindet. Aber wir glauben, dass diese Wahl einfach nur ein Mittel für Gott ist, um eine Person zu bestimmen. Also dass das durch Gottes Wille geschieht. Daher ist diese Verbundenheit mit dem Kalifen auch besonderer Natur.
Wir haben das jetzt ja ein bisschen beleuchtet. Deine, was ist der Islam? Was macht ein Imam? Was bedeutet der Islam für dich?
Ja, für mich bedeutet das eigentlich Hingabe zu Gott. Ja, dass dass ich mich völlig im Einklang mit der von Gott veranlagten Natur bin, die in mir ist. Also es gibt so einen Vers im Heiligen Koran, da heißt es, dass Gott es veranlagt hat, was richtig und böse ist, dass es eine innere Stimme gibt, die uns das sagt. Und der Koran verhilft mir, dieser Stimme zu gehorchen. Und die Gebete und die Spiritualität hilft mir, dass ich feiner dazu hören kann und diese auch folgen kann. Und für mich bedeutet das, dass ich in Harmonie sozusagen mit meiner inneren Natur bin und somit auch in Harmonie mit Gott bin. Das ist für mich, was Islam ist. Also für mich bezweckt die Religion, dass sie auch tatsächlich dazu führt, dass ich eine Bindung zu Gott aufbaue. Dass es nicht nur ein Wesen ist, das passiv irgendwo existiert. Nein, dass es wirklich eine aktive Bindung ist. Das heißt, ja, das, so eine Freundschaft, Gebete, die akzeptiert werden, vielleicht eventuell auch Wahrträume, dass Gott auch zu einem spricht. Wir glauben, dass das tatsächlich möglich ist.
Hast du schon mal an Gott gezweifelt oder gehst du auch mit ihm in Zwietracht? Oder ist man als Muslim nur gefällig und sagt, okay, es ist Gottes Wille, so ist das? Oder gehst du auch in ein Streitgespräch oder zweifelst du auch mal an?
Also definitiv, als ich so, ich weiß nicht, so 14, 15 gewesen bin, war das schon definitiv eine Findungsphase, wo ich überhaupt mich gefragt habe, warum bin ich überhaupt Muslim? Oder gibt es tatsächlich einen Gott oder gibt es keinen Gott? Und das war auch die Phase, wo ich dann halt mich eingelesen habe und auch versucht habe, diese Lehre auch tatsächlich umzusetzen, weil die Sache ist, die Religion muss für mich einen Mehrwert haben, ansonsten bringt sie mir nichts. Und wenn die Religion behauptet, dass sie den Menschen wieder mit Gott verknüpfen kann, dann möchte ich diesen Mehrwert haben, ansonsten wozu das Ganze, ne? Und ich glaube, klar, man hat diese Zweiflungsphase gehabt, aber mit der Zeit ist das so eine Entwicklung, wo diese Zweifel immer geringer werden und die Gewissheit sich immer weiter stärkt. Und in diese Entwicklung gehe ich auch mit und wird auch weiter fortgesetzt. Genau.
Ein Thema, das immer wieder, und das waren ganz viele Kommentare, wo ich die Community um Fragen gebeten habe, war es immer wieder, was sagt ein Imam zu dem politischen Islam? Also der versucht, Einfluss zu nehmen. Das ist, glaube ich, eine große Sorge der Menschen. Also gerade Trennung Staat und Kirche ist mir auch ganz wichtig. Ne? Also es ist unabhängig davon, ob es jetzt der Islam wäre oder das Christentum oder sonst wäre es fliegende Spaghetti-Monster. Mhm. Wie siehst du die Rolle des politischen Islam? Siehst du?
Also ich würde sagen dazu, also wir sind, unsere Theologie, also das ist auch wichtig, dass man weiß, das, was ich sage, ist gemäß der Theologie unserer Strömung. Wir sind für eine Trennung von Religion und Staat. Wir sind der Auffassung, dass das getrennt gehört und noch getrennt ist. Und dementsprechend ist es so, dass Menschen in unserer Gemeinde unterschiedliche Parteien wählen, das, was sie anspricht. Wir sind auf jeden Fall dafür, dass es halt eine Trennung zwischen Religion und Staat gibt. Aber der Gedanke, den du sagtest über politischen Islam, was ist politischer Islam? Das ist ja so ein relativ neuer Begriff. Ja, wenn ich als Imam sozusagen wählen gehe, ist das schon bereits politischer Islam oder nicht, ne? Weil klar, meine Gedanken sind ja geprägt durch die islamische Theologie. Das ist ja selbstverständlich, genauso wie ein Christ auch geprägt ist durch seine christliche Theologie oder auch andere Sozialisationen. Das ist dann halt, ja, das würde ich nicht also damit vermischen wollen, ja, mit der Staatsform sozusagen. Da ist auf jeden Fall, sind wir der Auffassung, also eine Trennung ja trotzdem, zwischen Staat und Religion.
Man ist ja trotzdem auch immer ein politischer Mensch, ne?
Genau.
Also deswegen, das
genau.
Kann man nicht ganz trennen. Aber ich glaube, das ist schon eine große Sorge von vielen Menschen, dass es nachher sozusagen eine große Wählerschaft über die Religion instrumentalisiert werden kann, um Politik zu machen.
Mhm.
Das ist, glaube ich, bei vielen ja eine große Sorge. So ist ja dieser Begriff ja auch entstanden.
Aber ich denke, das ist ja mit allen anderen Gruppierungen, Gesellschaftsschichten genauso der Fall. Also die Gesellschaft wandelt sich ja. Wir haben also viele Gesetze, die es vor 20, 30 Jahren nur gab, gibt es jetzt nicht mehr. Die Gesellschaft wandelt sich auch, die wird sich auch weiterhin wandeln. Ja. Wichtig ist einfach nur die Frage, zu was wir uns verändern, zum Positiven oder Schlechten. Ne? Eine Veränderung, ein Wandel wird es sowieso geben. Ob es durch muslimisch geprägte Personen gibt oder nicht muslimisch geprägte Personen, ein Wandel wird immer fortgesetzt. Ich glaube, die wichtige Frage dabei ist einfach, ob der Wandel positiv ist oder negativ ist.
Ja, drücken wir uns die Daumen, dass es zum Positiven ist.
Da, das ist, glaube ich, unsere Bemühung und sollte unsere gemeinsame Bemühung sein.
Immer wieder ein Thema, das aufgegriffen wird. Ich muss sagen, immer wieder, die Fragen sind ja nicht von mir.
Es ist
ein wichtiges Thema, was dann viele sagen, ist so, okay, jetzt gibt es die Auslegung des Korans, kann sehr radikal passieren, auch was das Thema Scharia angeht, ist so ein Begriff, der öfters in den Kommentaren gefallen ist, wurde, glaube ich, mal vom Stern oder vom Spiegel, war sehr groß mal gemacht, weil Sven Lau dann so eine Art Scharia-Polizei, glaube ich, einführen wollte, so mit Märschen durch Gladbach da.
Ein Medienstunt, ja.
Genau, aber es ist bei den Leuten ja irgendwie hängen geblieben. Ne? Es ist immer wieder, dass das so kommt. Und dann ist so die Frage, okay, erstens, könntest du den Leuten vielleicht aus deiner Sicht erklären, okay, was ist die Scharia überhaupt? Also, dass wir erstmal so eine Basis dafür haben.
Ja, also Scharia, das Wort selbst bedeutet der Weg zur Wasserquelle. Ja, das ist so ein Pfad, ein Weg zur Wasserquelle. Und das beinhaltet eigentlich die gesamte islamische Theologie. Das heißt, der Koran, die Überlieferungen des Propheten und genauso auch seine Praxis. Und das hier, so die Quellen, das sind die Quellen der islamischen Theologie, das ist alles eigentlich Scharia. Jemand kam mal bei uns in die Moschee und sagte, so spontan einfach mal vorbeigeschaut und sagte, mir reicht's jetzt, ich will einfach mal wissen, was glaubt ihr, was macht ihr? Und haben wir uns unterhalten und sagt, ja, habt ihr auch dieses Buch? Ja, welches Buch? Sagt, ja, dieses Buch, dieses Scharia-Buch. Und ich sage, nein, es gibt kein Scharia-Buch. Ja. Wir haben halt den Koran und wir haben halt die Scharia macht halt die Quellen des Islam aus, aber es gibt nicht so ein islamisches Strafgesetzbuch, das meinte er wahrscheinlich.
Ich hätte gedacht, gibt es genau. Auch.
Nee, so ein Buch gibt es nicht. Es gibt 5 oder so Strafgesetze, die exakte Nummer ist mir jetzt nicht präsent, aber Strafgesetze im Heiligen Koran und dann alles andere ist dann halt viel, viel mehr oder das ist ein gesamtes Konzept. Und das ist eigentlich die Scharia. Diesen Weg sozusagen zu gehen, zur Wasserquelle, zu Gott zu gehen, das ist, was Scharia bedeutet. Und nicht nur das, was leider in den Medien oft rumzirkuliert, dass es halt allein so Hände abhaken und was weiß ich, Strafgesetze und so weiter das sind.
Wenn wir schon bei dem Thema sind, was macht das mit dir und anderen in deiner in deiner Gemeinschaft damit, wenn ihr seht, dass das so ausgelegt wird, trotzdem, dass das dann passiert? Also
ja, das ist eine Anstrengung. Das ist eine Anstrengung, das ist ein Kampf um Deutungshoheit, das ist ein ja, wir versuchen dann halt als Gemeinde zu agieren. Das heißt, dass wir dann halt Vorträge, Veranstaltungen, Diskussionen haben, in die Diskussion auch aktiv eintreten, wenn man jemand ein Buch geschrieben hat, dass wir den einladen und direkt mit ihm auch ins Gespräch gehen. Also wir scheuen nicht die Diskussion darüber. Und ich glaube, diese Dinge müssen auch angesprochen werden, die müssen angepackt werden. Ansonsten hilft das keinen weiter, sondern Misstrauen wird immer weiter gesät. Und wenn einmal Misstrauen da ist, dann kann das sehr schnell zu Paranoia werden und dann irgendwann in Gewalt sich verändern.
Also ich muss mal sagen, mir wurde auch zugestanden hier, dass ich alles fragen darf. Ne? Es ist nichts gescriptet, also nicht irgendwie, ne? Wurde nicht gesagt, das muss hier alles weich und soft sein. Und daran halte ich mich auch. Ja. Also Scharia einfach ein wichtiges Thema, womit auch immer wieder gearbeitet wird. Auch Rechtsextremisten arbeiten damit. Denkt dran, wenn noch mehr Muslime kommen, dann gibt es hier die Scharia. Also das ist ja schon so eine Angstarbeit, die gemacht wird. Dann ist auch immer wieder ein Thema, was erwähnt wird, okay, können Muslime, das müsste wir mal nachsehen, ich muss das irgendwie verallgemeinern, ja, okay, Muslime werden immer den Koran über den Rechtsstaat stellen, also ist ja so eine Diskussion, die es immer wieder gibt, okay, es gibt den Rechtsstaat, also Regeln und Gesetze, an die wir uns befolgen haben, aber wie kann man das als Muslim für sich vereinbaren und sagen, ja, ich kann nach den Gesetzen in diesem Land leben und ich kann auch als Rechtschaffender Muslim leben.
Ja, ist komplett vereinbar, aber wenn du mich jetzt so fragen würdest, so provokativ oder wie ist das, ist für dich der Koran wichtiger oder das Grundgesetz wichtiger? Für mich als gläubigen, praktizierenden Menschen würde ich ganz klar und eindeutig sagen, der Koran ist für mich wichtiger, aber, und das ist auch jetzt wichtig, dass man das nicht aus dem Kontext reißt, dass der Koran mir lehrt, dass ich die Gesetze des Landes zu folgen habe. Also meine Überzeugung ist religiöser, also hat auch religiöse Hintergründe, warum ich das Gesetz des Landes achte und auch mir ist sehr wichtig, ist das auch zu folgen. Und das macht unsere Gemeinde weltweit, also da, wo überall die Gemeinden sind, dass wir auch Respekt und Achtung für das Gesetz vor Ort haben, weil wir religiös davon motiviert sind, da auch Achtung zu haben.
Alle Menschen gleich?
Oh, 100%.
Habe ich viele Jahre nicht ausgelebt. Mhm. Ich glaube, dass viele, wenn man einem gewissen Teil des Volkes so aufs Maul schaut, wie wir dann so sagen, ne, dass man dann so sieht, okay, weil dann wird auch damit gearbeitet, okay, das sind die Ungläubigen. Und wenn jemand so ungläubig oder so ist, das klingt, ist das schon so eine Art Abwertung.
Ja.
Also du hast gesagt, ist so. Also es gibt da für uns so keinen Unterschied. Also ich bin ungläubig, also in alle Richtungen, aber ich bin als Mensch gleich viel wert.
Absolut. Also du bist ja ungläubig. Also du glaubst. Also die Sache ist, wir haben das Problem ist das Wort Ungläubige. Ja, das ist ja immer in Bezug zu etwas. Ja? Zum Beispiel, wenn du jetzt Atheist wärst, du bist, ich meine, Agnostiker, denke ich mal.
Ja.
Wenn jemand ein Atheist ist, dann glaubt er nicht an Gott, dann ist er ungläubig gegenüber Gott. Ja. Und wenn jemand nicht an den Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, der für uns, also auch wissen auch viele nicht, der ist für uns eigentlich ein Mensch, ein Gesandter Gott, das hat keine Teilhabe an Gott. Ja. Wenn jemand an ihn nicht glaubt, dann ist er ungläubig gegenüber ihn. Aber nicht unbedingt ungläubig gegenüber Gott, weil er vielleicht an Gott noch glaubt. Also das heißt, dieses Wort ist immer in Bezug zu etwas. Und so ist es auch im Heiligen Koran benutzt worden. Auch für Muslime wurde in einem Vers das Wort Ungläubige benutzt. Ja, Ungläubige gegenüber Satan und gegenüber das, was Satan so möchte und so weiter, wird dieser Begriff auch benutzt. Aber nur mal kurz zu sagen, das Problem, das dabei ist, ist, wie das in den allgemein verwendet wird oder in Medien wenn man davon ausgeht, dass für Muslime ungläubige Menschen zweiter Klasse sind. Also es geht nicht in erster Linie um die Bezeichnung, es geht in erster Linie um den Umgang. Ja, was für ein Umgang lehrt der Islam mit Ungläubigen. Und weißt du, da zirkulieren halt immer diese Verse, die komplett aus dem Kontext gerissen werden, die sagt, wie tötet die Ungläubigen. Ja? Und schau mal, was glaubst du, wie viel sich die Mühe gemacht haben, den Halbsatz zuvor und den Halbsatz danach zu lesen und dann vielleicht mal den ganzen Vers und dann den Vers zuvor und danach zu lesen. Sehr wenige. Und wenn man das sieht, dann wird sehr offensichtlich und klar, dass es dort um Kriegszustände geht und um Verteidigung und so weiter. Das wird dann aber komplett außen vor gelassen.
Sind denn auch so Begriffe, die dann leider so auch missbraucht werden? Ne? Mir kam jetzt gerade bei unserem Gespräch Kufar so in den Sinn, aber es ist halt leider, dass ganz viele dann auch das missbrauchen und dass dann die ganze muslimische Gemeinschaft damit auch sozusagen in Verruf gebracht wird, oder?
Ja, richtig.
Das ist ein Problem, mit dem man lebt, oder?
Ja, genau. Und ich glaube, das ist auch deshalb, weil man muss sich so ein bisschen wieder so in die Geschichte ein bisschen hervorholen, dass ja im Frühislam Muslime wurden ja verfolgt. Und 13 Jahre lang wurden sie extrem verfolgt, bis sie dann halt ausgewandert sind. Und sie waren eine Minderheit und waren ständig Angriffe ausgesetzt. Und da waren Fronten, ne? Da waren Muslime und dann waren die, die sie angegriffen haben, die als Ungläubige bezeichnet wurden. Und das hat dazu geführt, dass es dann halt Inhalte gibt, die von den Kriegszuständen heute sozusagen übernommen werden und gesagt wird, hey, schau mal, das ist, was der Islam lehrt. Aber wenn man sich das im Kontext anschaut und die Verse sich so anschaut, ist völlig, völliger Humbug, also macht gar keinen Sinn.
Also Paradies ist für mich erledigt und Himmel.
Für dich?
Ja.
Das entscheidet Gott.
Okay. Gute Antwort.
Und das entscheidet nicht nur Gott sozusagen über dich, sondern auch über mich.
Okay. Oh, Entschuldigung.
Also ich habe jetzt nur, weil ich jetzt ein Muslim bin, ist das jetzt für mich kein Freiticket ins Paradies. Ja, also das ist allein die Gnade Gottes und auch, ja, also klar, ich versuche mein Bestes zu machen, ich versuche ein guter Mensch zu sein und versuche sozusagen meine Taten dementsprechend zu richten, aber das ist eine Anstrengung und Versuch. Es kann sehr, sehr gut sein, dass es halt Muslime gibt, die sich als Muslime bezeichnen und in die Hölle kommen und Menschen gibt, die sich nicht als Muslime bezeichnen, aber moralisch gesehen, menschlich gesehen einfach besser sind und ins Paradies kommen. Aber wie gesagt, das ist die Entscheidung Gottes.
Ich würde eine Frage schon mal gerne nehmen. Ich habe, und die kommt auch wirklich von mir, eine Frage. Ja. Ich habe meine interkulturelle Öffnung erlebt durch den Kontakt mit Muslimen, wo ich die Muslime kennengelernt habe, die dann mit mir zusammen in der Schwerstkriminalität waren, Drogen gehandelt haben, Drogen konsumiert haben, Alkohol getrunken haben. Ich habe jemanden kennengelernt, der sich auch ein Hakenkreuz tätowiert, Teil der Grauen Hilfe war in der Türkei und sonst was. Aber sich immer als strengen, gläubigen Muslim, also es war ihm ganz wichtig, ne? Schwester, Mutter, Familie und so weiter, aber Alkohol und Drogen. Und da habe ich mir immer so gedacht, weißt du, das war so doppelmoralisch. Ja, und das würde mich mal aus der Sicht eines Imams interessieren, einfach, okay, was sagt man auf diesen Leuten, die ja nach meiner Meinung ja auch das Bild des Islam nach draußen ja auch beschmutzen. Ja, also so ist mein Gefühl. Ja, wenn jemand sagt, okay, ich bin rechtschaffend und ich möchte Gott gefällig leben, dann gehören diese Dinge nach meiner Meinung nicht dazu.
Ja, hast absolut recht. Die Sache ist, ich würde unterscheiden zwischen Muslim und einem gläubigen Muslim. Ja, allein sich als Muslim zu bezeichnen, bedeutet lange nicht, dass die Person auch ein gläubiger Muslim ist oder eine gläubige Muslima ist, eine praktizierende Person ist. Und das ist, was wir dann halt daran auch erkennen. Woran kann ich erkennen? Schauen uns die Gebote des Korans an und dann schauen wir uns die Praxis an. Und dann kann man, wenn dann Kontrast da ist, dann sagen, okay, klar, jeder hat das Recht, sich so zu bezeichnen, wie er möchte. Du bist zwar Muslim, aber in meinen Augen würde ich sagen, du bist kein gläubiger Muslim. Und dann ist auch der zweite Aspekt diesbezüglich, ja, also jemand, der seine Ehre und sein Ego über die Religion stellt, der hat der komplett völlig verpeilt, was überhaupt eigentlich die Religion bezweckt. Die Religion bezweckt genau, dass man seinen inneren Schweinehund komplett überwindet, sein Ego zertrampelt, ja. Und was sehen wir in bestimmten, nicht nur halt an muslimischen einigen oder arabischen oder anderen Kulturkreisen. Wir kennen das auch aus, teilweise kennst du bestimmt auch aus den Kreisen oder aus unterschiedlichen Kreisen, dass die Ehre so übergestellt wird. Ja. Und alles andere und Kameradschaft und Familie und so weiter, das über. Und die Lehren im Prinzip, die sind ja wurscht.
Ja, genau.
Und so habe ich auch Leute kennengelernt, denen die Religion völlig egal ist. Also da ist einfach so, dass dieses, ja, das Ehre, das Ego und dass das nicht zerkratzt wird. Und das ist eigentlich ja völlig widersprüchlich zu das, was eigentlich die Religion bezwecken soll. Und daher kann ich da nur sagen, Ich kann dir das Recht nicht absprechen, dich als Muslim zu bezeichnen, aber in meinen Augen bist du kein gläubiger Muslim.
Ein Thema, was natürlich immer wieder aufgekommen ist und was dir, euch, ich möchte mal alle ansprechen, weil das ist sonst unüblicher, aber du bist mein Gesprächspartner, ist immer, ich weiß nicht, wie viele mir das geschrieben haben, auch bei Instagram, Frauen, Frauen, Frauen,
Ja.
Kopftuch, Kopftuch, Kopftuch. Ja, gib uns einen kurzen Input dazu, weil ich glaube, dass ganz viele sagen, Feindbild, Islam, Feindbild, Muslime, weil Freiheit der Frau weg, Freiheit darf gar nichts mehr. Wie ist dein Bild der Frau im Islam und wie begegnest du auch Frauen, auch wie bei mir als Ungläubige?
Also klar, das ist auf jeden Fall ein Thema, das überall da ist. Also wenn man vom Islam hört, ist auch so eines der Gedanken, die unterdrückten Frauen sozusagen. Ja. Was die Stellung der Frau im Islam anbelangt, dazu würde ich euch auch raten, könnt ihr noch mehr erfahren. Und mir ist es immer auch lieber, dass Frauen selbst auch darüber sprechen. Darüber gibt es auch auf YouTube Inhalte, auch auf dem Kanal unserer Gemeinde. Und jedenfalls kann ich dennoch, gebe ich gerne einen Input dazu. Wir glauben an die Gleichwertigkeit von Mann und Frau. Die ist fest verankert im Heiligen Koran, in unterschiedlichen Versen, wo die Eigenschaften von Männern und Frauen aufgezählt werden. Ja, die betenden, die spendenden Frauen und so weiter und so fort. Und dann wird gesagt, dass für beide der gleiche Lohn ist. Und nicht nur in einem Vers, sondern in mehrere Verse. Da heißt es sogar, egal ob Mann oder Frau, bei Allah ist für beide der gleiche Lohn. Also diese Gleichwertigkeit ist auf jeden Fall verankert. Was wir aber nicht, das ist auch generell eigentlich auch akzeptiert, wir glauben nicht, dass Männer und Frauen gleich sind. Die sind unterschiedlich. Das ist, glaube ich, auch selbstverständlich.
Oh, ja.
Das ist ja, sehen wir ja überall. Also ansonsten würde die Fortpflanzung gar nicht funktionieren und viele andere Aspekte. Und der Islam hat eine gewisse Aufgabenaufteilung oder gewisse Schwerpunkte oder du kannst auch Rollenaufteilung nennen, die gesetzt werden, ja, um das Leben einfach erfolgreicher zu führen. Und dementsprechend ist das halt gestaltet. Und so ist das so kurz gepackt, ist das so zu verstehen. Was der Umgang anbelangt in der Praxis, das Vorbild ist das des Propheten. Er hat nie eine Frau geschlagen, hat sogar gesagt, dass das, hat sogar davon, in einer seiner letzten Ansprachen hat er sogar die Frauenrechte darüber gesprochen und hat gesagt, dass das nie erwünscht ist. Dann sehen wir auch in seiner Praxis, wie er selbst mit den Frauen umgegangen ist. Das ist für uns einfach, er hat gesagt, ich bin, der Beste unter euch ist derjenige, der am besten im Umgang ist mit seiner Familie und mit seiner Frau. Und er hat gesagt, in diesem Zusammenhang bin ich ein Vorbild für euch. Und daher ist das für uns eigentlich sehr eindeutig und klar, dass man einen guten Umgang pflegt. Und wir haben aber leider tatsächlich auch Probleme oder die auch eigentlich, ja, wenn du dir anschaust, die Femizide, die in Deutschland stattfinden, ich glaube, das war jeden dritten Tag, wird eine Frau ermordet. Wie oft gibt es häusliche Gewalt, gerade im Zusammenhang mit Alkohol und so weiter? Das ist ja ein Problem, das universell da ist.
Ja, genau.
Leider gibt es auch Muslime, ja, die sowas tun und machen und keinen Respekt haben. Aber die Theologie, die gibt ihnen einen ganz klar Gegenwind. Ja. Und
darf ich da ganz kurz dazwischen, das werden sich vielleicht viele auch fragen, und das war bei mir das erste Mal, wo ich dann in Berlin war und da auch in Kontakt gekommen bin, mit Muslimen, die sich dann auch wirklich tiefer gehen, vielleicht mit dem Koran beschäftigt haben. Warum ist das im Koran so, dass es so schwierig ist mit den Auslegungen? Ne? Von mir ist das auch mal ganz vorsichtig so, ne? Also da und da, Vers und davor und so weiter, aber ich habe das damals schon erlebt, selbst wenn sich einigermaßen einig ist am Tisch, wollte sich keiner so richtig auf die Auslegung. Woher kommt das so, dass jemand das dann so verdrehen kann, im Gegensatz zu dir, sage ich jetzt mal, und sagt, nee, das muss ganz anders sein?
Eine Sache ist der, über was gibt es nicht unterschiedliche Sichtweisen? Das liegt nicht an dem Koran oder an den Versen des Korans, das liegt an den Menschen. Ja, wir können beide ein Ereignis gleichzeitig beobachten oder erleben und wir werden dennoch eine unterschiedliche Perspektive haben. Und das ist überall so. Und der Koran ist nun mal ein Buch, das wie auch andere Religionsbücher, auch andere Texte sehr poetisch ist. Das ist nicht nur poetisch, da ist viel Bildersprache, viel Metaphorik, also Metaphern sind da dabei. Und warum ist das so? Das ist deshalb so, weil sich die Bedeutung des Korans gemäß der Zeit sich immer wieder entfaltet. Also man kann einen Vers auf unterschiedliche Verse auslegen und das ist auch gut so und das ist auch wichtig so, weil ansonsten würde das so eine starre Religion und Lehre sein, die völlig, die wäre nicht mehr, also die wäre nicht mehr praxisnah. Deshalb ist es auch gewollt, dass sich die Lehre gemäß dem Zeitgeist und gemäß der Situation entfaltet. Natürlich bleiben die Prinzipien, die da sind, die sind grundlegend, die bleiben da. Aber viele Aspekte, die kann man da reinlesen und rausinterpretieren, das ist auch sehr wichtig. Und daher würde ich sagen, ich würde das nicht festmachen an der Theologie allein, ich würde das festmachen an den Menschen, das ist normal. Über alle Themen gibt es, also schau dir das Grundgesetz an und schau dir all die Gesetze an, die dann, da gibt es immer Interpretationsspielraum und das nutzen halt auch die Richter, das nutzen die Anwälte und so weiter und so fort.
Ja,
und das ist über alles halt einfach da.
Eine Sache, die auch immer wieder angesprochen wurde und was auch immer wieder Parteien auch nutzen, wenn sie gegen den Islam hetzen, dann heißt es, der Islam bedeutet für Europa einen Rückschritt. Also, das ist so ein Thema, das immer wieder aufkommt. Und es wird immer wieder der Ruf nach, okay, warum möchte sich auch der Islam nicht modernisieren oder reformieren? Ja, das ist eine Frage, die jemand gestellt hat. Benötigt auch der Islam eine Reformierung, eine Modernisierung? Wird ja auch der große Ruf, auch in der katholischen Kirche ist da, zu sagen, okay, ja, hier muss was modernisiert werden. Wie steht man da in eurer Glaubensrede als Imam dazu?
Ja, also ich würde das auf zwei Wegen beantworten. Und ich glaube, das ist jetzt erstmal gleich auch ein bisschen wichtig. Also wir sind ja, unsere Gemeinde hat ja einen gewissen Reformgedanken. Der Reformgedanke ist ja, dass es Missstände leider in der muslimischen Welt gibt und dass wir diese beseitigen wollen. Das ist ja so der Reformgedanke. Aber das bedeutet nicht, dass wir unsere Religion verändern wollen. Das ist eher im Sinne der Renaissance, der Wiederbelebung, weil wir überzeugt sind, dass die ursprüngliche Lehre menschenfreundlich und friedlich ist. Und daher würde ich das eher so mit Reform in diesem Sinne. Und
Ich glaube, der Ruf ist ja auch nicht da, dass man jetzt den Koran neu schreiben sollte, sondern ich glaube, das trifft den Punkt schon ganz gut, dass man überhaupt sagt, okay, wir wollen wieder als friedvolle Religion wahrgenommen werden. Ne? Was ja, glaube ich, auch was in den letzten 10, 15 Jahren oder nehmen wir mal seit 9-11, ne, wenn man das so mal als Punkt wieder auswählt, ist das ja wirklich als Feindbild Nummer 1 aufgebaut worden.
Richtig, genau so, ja. Du sagtest ja auch zuvor, ne, wegen, wie ist das, also der Fragesteller hat ja gefragt, dass durch den Islam Europa praktisch wieder zurückgeworfen wird, ne? Sozusagen, dass es so Rückschritte geben wird. Ich bin der Überzeugung, das Theologieverständnis des oder die Lesart des Korans und des Islams, die wir als Gemeinde haben, dass es nicht zu einem Zurückwerfen führt, sondern eigentlich zu einer Fortentwicklung führt. Ja, das in Uni, schau mal, was ist denn das Problem aktuell überall auf der Welt? Es sind bestimmte unethische und moralische Verhaltensweisen, die sich Leute angeeignet haben. Ja, zum Beispiel international, warum gibt es Kriege? Weil Menschen gierig sind, weil sie es nicht schaffen, die Gier zu überwinden. Warum gibt es, ja, weil sie einfach machtgierig sind oder auch habgierig sind und deshalb gibt es Konflikte auf der Welt. Oder ja, jetzt die internationalen Spannungen, die da sind. Ja, wir sind zwar wirtschaftlich vielleicht erfolgreich, ja, und jetzt wahrscheinlich, zukünftig sieht es da auch nicht rosig aus, aber wie sieht es mit unserer moralischen und ethischen Entwicklung aus? Da sind wir nicht auf einer guten Spur, weil würde das wirklich so sein, dann würde heute die Kriegsgefahr nicht so ausgeprägt sein, wie sie ist. Und ich glaube, Religion spielt eine Riesenrolle, eine wichtige Rolle, denn sie hilft uns, unsere Gier, unsere niedrigen Begierden zu überwinden, ja, wenn ich überzeugt davon bin, dass ein Gott existiert und dass meine Handlungen Konsequenzen haben werden vielleicht komme ich hier davon, aber im Jenseits komme ich da nicht davon.
Und das ist ein bisschen länger, ne?
Wenn man, genau.
Zumindest wenn man gläubig ist.
Aber früher oder später ja, werde ich erwischt, ja. Dann prägt das natürlich mein Handeln. Und wenn ich eine Bindung oder eine Gewissheit entwickelt habe, dass Gott wirklich existiert, dann da werde ich mehrmals nachdenken, bevor ich was Übles mache. Und ich glaube, für eine moralische Reformation spielt Religion eine sehr wichtige Rolle. Und ich glaube, die ist unbedingt notwendig. Und also ich würde da nicht dieser Vorstellung, dieser Illusion verfallen, als hätten wir den Gipfel der Zivilisation erreicht. Und,
wenn das der Gipfel ist, dann, nee, dann weiß ich auch nicht.
Also ich glaube, da sind wir leider nicht so auf guten Wegen. Also ich würde, sehe das anders. Und ich glaube nicht nur die Religion des Islam. Ich glaube, jede Religion, die zu Gott aufruft oder die sozusagen eine zu einer Gewissheit, ja, das Konzept Gottes einfach, ja, dass unsere Taten nicht nur für diese Welt sind und dann plötzlich einfach vergehen, dass unsere Taten im Jenseits Konsequenzen haben werden, dass das nur positive Auswirkungen haben kann.
Kommen wir mal zu was die Welt sehr hart, sehr schwer debattiert hat. Ich muss dazu sagen, ich habe in Frankreich im Gefängnis gearbeitet, bereits zweimal, und habe auch die Attentäter von Charlie Hebdo kennengelernt. Habe da biografisch gearbeitet mit einem Simultanübersetzer. Und da gibt es, es gab vorher schon mal einen dänischen Künstler, der, glaube ich, den Propheten gemalt hat, ne? Oder hat er Allah gemalt?
Da gab es immer wieder Karikaturen.
Genau, gab es Karikaturen. Und da gab es dann ja von der muslimischen Welt, ne, ist nicht erlaubt. Und da gab es ja dann auch öffentliche, sag ich mal, Proteste und so weiter. Wir als Rechtsextremisten haben es mit Absicht dann auf T-Shirts gedruckt und haben gesagt, naja, wir sind eh spinnefeind mit Muslimen, dann drucken wir das alles auf T-Shirts und Plakate und Aufkleber und haben das so für uns entdeckt, weil wir ja sowieso Krawall wollten. Jetzt ist hier die Frage natürlich, wie du das siehst als Imam in einer aufgeklärten Welt, muss man immer ein bisschen aufpassen, ja, weil das heißt, die andere ist rückständig und nicht aufgeklärt. Wie man das sieht, okay, was muss Religion aushalten können, was darf Satire und was geht nicht? Also wie kann man da zusammenkommen?
Ja, also ich würde sagen, also ganz erstmal so direkt offen und ganz ehrlich, ich halte von diesen Karikaturen gar nichts. Ich finde, dass verletzt die Gefühle der Muslime. Also man muss sich das so ein bisschen vorstellen. Ja? Der Prophet für uns, ja, der ist für uns eine sehr besondere Person. Du musst dir vorstellen, wenn wir beten, in all unseren Gebeten beten wir auch für ihn. Und es ist auch wichtig, ein Ideal, das man hat, ein Vorbild, das man hat, dass es auch heilig bleibt, damit es auch mehr entfalten kann. Und heilig ist in uns, so dass wir uns mehr zu diesen guten moralischen Eigenschaften bewegen. Daher ist es auf jeden Fall etwas, diese Karikaturen, davon halte ich nichts. Ich bin aber auch der Meinung, klar, wir haben Meinungsfreiheit und das ist auch gut so. Aber ich finde, es gibt Dinge, die muss man nicht tun. Ja? Die kann man tun, aber die muss man nicht tun. Also, ich habe ja bemerkt gehabt, du hast so schon hier Respekt stehen.
Altes Leben.
Oh, altes Leben. Aber dieses Wort Respekt ist ja, ich glaube, eine Gesellschaft braucht Meinungsfreiheit, eine Gesellschaft braucht aber auch Respekt füreinander.
Wird auf Fingerspitzengefühl.
Genau. Ich darf bestimmt, ja, jemand hat mich mal gefragt, ja, in Deutschland kann ich im Koran die Toilette runterspülen. Er sagt, ja, kannst du machen, aber musst du nicht, denn für eine gesunde Gesellschaft braucht man auch gegenseitigen Respekt und man muss auch den anderen achten. Ja? Deshalb Meinungsfreiheit auf jeden Fall. Aber ich finde, für unser gutes, friedliches Zusammenleben ist Respekt auch eine Zutat und die darf man nicht weglassen. Aber was die Reaktion der Muslime anbelangt, in der muslimischen Welt anbelangt, davon halte ich komplett nichts. Das war komplett weg. Ja, irgendwelche Autoscheiben schlagen, Häuser in Brand zu setzen und dann noch in Krawall, dennoch im eigenen Land Krawall auch zu machen und nicht nur in anderen Ländern, das ist die völlig falsche Reaktion. Die richtige Reaktion wäre, das ist, was unsere Gemeinde getan hat. Wir haben Veranstaltungen durchgeführt. Wir haben gesagt, hier, wenn Sie solche Karikaturen über den Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, zeichnen, dann ist es doch unsere Aufgabe, die ein bisschen aufzuklären. Wer war eigentlich diese Person? Wenn die wissen würden, wer diese Person war, würden sie niemals sowas zeichnen oder sowas tun, weil sie verstehen würden, man, diese Person hat schon wirklich Großes geleistet. Philipp, du musst dir vorstellen, das sind 23 Jahre gewesen. Ja, also die Dauer seiner Botschaft. Und schau dir an, was das bewirkt hat. Dass das bis jetzt, es sind über 1400 Jahre vergangen. Und Leute finden im Islam immer noch Antworten. Und das liegt ihnen sehr nahe. Und ich glaube, es ist wichtig, alle Religionen, Religionsstifter, egal ob Religion oder andere, einfach dieser Respekt ist einfach für ein friedliches Zusammenleben wichtig. Daher,
Punkt.
Ja, so sehe ich das, genau.
Ich finde es auch gut, man kann mit Fingerspitzen, ich bin jemand, der eigentlich vertritt, Satire darf alles, ja, also, aber es gehört auch mal Fingerspitzengefühl dazu, das muss so ein bisschen, ja. Ne?
Aber du weißt, Satire darf nicht alles, auch wenn es gesagt wird, ja, also schon, wir können ja das einfach vergleichen mit der Antisemitismusdebatte. Da darf Satire nicht alles.
Genau, genau.
Deshalb wissen wir, dass die Meinungsfreiheit und Satire auch und Kunstfreiheit auch Grenzen hat.
Genau.
Und das ist gut so.
Ja, da könnten wir jetzt 45 Minuten drüber diskutieren. Ja. Aber es geht ja um deine Meinung und ich finde die Antwort trotzdem schön, dass man darauf achtet.
Ja.
Erstens, dass man das nicht mit Gewalt begegnet dass man da eher darüber aufklärt und sagt, über die Leistung und über Toleranz und über Respekt finde ich viel schöner.
Ja.
Kommen wir zu einer Sache, die ich hasse wie die Pest.
Okay.
Ich will eigentlich in meinem Leben nicht mehr hassen, aber ich hasse Whataboutism.
Ja, ja.
Es ist so schlimm.
Okay.
Und deswegen ist diese Frage auch nicht von mir.
Ja.
Und so ganz klassisch in diese Position, in die sich viele begeben, ist ja dann immer so, was ist mit den anderen? Ne? Also jetzt so beispielsweise, weiß ich wie die Frage da, ja, aber was ist mit den Christen und Atheisten in muslimischen Ländern, die da diskriminiert werden oder angegriffen werden?
Mhm.
Ja, was sagt ein Imam dazu? Ja, also ich denke, er meint, okay, die Freiheit hier vielleicht, die Religion ja. auszuleben in einem eher christlich-jüdisch geprägten ja. Land, aber dann tolerant sind wir aber anderen gegenüber
nicht. Ja, genau. Ich glaube, das ist so der Gedanke, ihr baut Moscheen hier, aber wir dürfen unsere Kirchen nicht dort bauen.
Ich glaube, das ist so,
also so in diese Richtung.
So ein bisschen AfD-Sprech.
Ja, so in diese Richtung. Also ja, zum einen, dass das ja nicht unser Maßstab ist, dass wir uns setzen sollten, also die Missstände in anderen Regionen der Welt, in der muslimischen Welt. Wenn es dort keine Religionsfreiheit gibt, heißt das doch nicht, dass wir diesen wichtigen Wert auch hier einfach aufgeben. Der zweite Aspekt ist, wir sind selbst Opfer von Extremismus. Also in Pakistan sind Verwandte, Gemeindemitglieder verfolgt, getötet worden. Das ist auch der Grund, warum meine Familie damals das Land verlassen hat. Ja, und daher ist das, verurteilen wir genauso, wie andere das verurteilen. Gerade selbst diesen Extremismus am eigenen Leibe zu erfahren zu haben, da ist das unsere Position eigentlich ganz eindeutig. Wir sind für die komplette, absolute Religionsfreiheit. Im Heiligen Koran heißt es, es gibt keinen Zwang im Glauben und lass gläubig sein der Willen und lass ungläubig sein der Willen. Das ist halt, ich meine, was bringt mir ein Glauben, wenn das erzwungen ist? Das ist eine Sache der Überzeugung, ne?
Ja, weil es wird ja mal in den Medien oft dargestellt und auch gewisse Menschen, die dann gegen Religion hetzen, sagen, das Ziel ist eine globale Islamisierung. Das nennen sie als Oberziel.
Ja, also ich würde es lieben, wenn du auch Muslim bist und auch andere Muslime werden, weil, schau mal, ich bin von etwas überzeugt. Ich glaube, das sind wirklich Werte, die wirklich gut sind. Ich würde alles versuchen, was in meiner Macht liegt, das auch meinen Kindern weiterzugeben. Ja, ob die nun glauben oder nicht glauben, wird letztendlich ihre eigene Entscheidung sein. Irgendwann werden sie ihren eigenen Weg gehen. Aber meine Bemühung wird komplett sein, dass ich die guten Werte, von denen ich überzeugt bin, denen weitergebe. Nun, aus diesem gleichen Empfinden heraus würde ich das für die gesamte Schöpfung wollen, für die gesamte Menschheit wollen. Aber was ich nicht machen kann, ist jemanden zu drängen, auf irgendeiner hinterhältigen Art und Weise für mich zu gewinnen, das ist nicht erlaubt.
Aber ich glaube, das ist ja die schöne Botschaft, wenn ich das nur schon eine von dir höre, ist es ja schon, wenn die Intention gut ist und nicht dieses Missionieren im Vordergrund, sondern ich wünsche anderen auch das Glück, was ich im Glauben gefunden habe, kann man es ja schon ganz anders verstehen, als wenn jetzt jemand einfach sagt, oh, es soll alles islamisiert werden und jetzt müsst ihr alle, dann
ist, bringt doch nichts.
Ja, dann, genau, und dann klingt es schon ganz anders, wenn man das jetzt von dir so hört und Dankeschön für deine Offenheit.
Außerdem nur ein Satz dazu, das wäre ja, ich meine, wie miserabel oder wie schlecht muss eine Religion sein, dass man, wenn man wenn man andere dazu holen möchte, dass man die dazu zwingen muss.
Also, das ist ein gutes Argument.
Ja. Also, und ich glaube, dass die Religion des Islams eine wunderschöne und wundersame Lehre und schöne Lehre ist. Ich muss niemanden dazu drängen und zwingen. Die Botschaft allein, die Lehre an sich hat die Attraktivität.
Ja, ich wünschte, mehr Leute in diesem Land würden dich kennenlernen oder euch. Ich glaube, dann kriegt man viel mehr Akzeptanz auch für den Islam in Deutschland oder Europa. Aber eine Sache, wo es dann aufhört mit Spaß für die Leute, ist dann Debatten zum Muezzinruf.
Ja.
Ist, glaube ich, eine Sache, die dir auch immer wieder begegnet. Ja, was ist? Ich habe ja nichts gegen Moscheen, aber bitte nicht neben mir.
Ja.
Ist das so, ist das ungefähr getroffen?
Ja, eigentlich ist sehr gut getroffen.
Ja.
Ja, Moscheen gerne oder wenn überhaupt, dann bitte nicht vor unserer Haustür. Und ja, Muezzinruf ist halt relativ ähnlich, aber vielleicht sollte man verstehen, also wir in der, da wo ich die Moschee habe in Berlin, Pankow-Einersdorf, wo unsere Moschee unserer Gemeinde ist, dort ist der Muezzinruf nicht außerhalb der Räumlichkeiten zu hören. Der ist innerhalb der Räumlichkeiten zu hören. Das liegt auch einfach daran, dass unsere Gemeindemitglieder verstreut über ganz Berlin leben. Und wir wollen ja nicht die Nachbarn, die nichts damit zu tun haben und überhaupt sich damit abgefunden haben, dass eine Moschee vor der Haustür ist, und dann nochmal zusätzlich einfach also provokativ einfach so sticheln mit einem Muezzinruf. Das ist für uns aktuell kein Bedürfnis. Ja, in der Pandemie.
Ist es ein Ziel? Ich komme jetzt drauf, weil mir hat ein Moslem mir geschrieben und der YouTuber hat extra betont und hat gesagt, ich bin gegen den Muezzinruf.
Mhm.
Ich möchte einfach nicht, dass die Gesellschaft sich weiter spaltet. Der ist für mich unnötig und er sieht da eine Spaltung weiterhin drin und eine weitere Ablehnung gegenüber seines Glaubens.
Ich bin nicht gegen den Muezzinruf, noch bin ich gegen die Kirchenglocken oder noch irgendwas anderes, weil die Sache ist, wenn jetzt um die Moschee herum viele leben würden, die sich mit dem Islam identifizieren, die sich mit der Moschee identifizieren, dann ist ein Gebetsruf überhaupt gar kein Problem.
Aber ist das nicht eigentlich eine Sache, die wieder nach meiner Meinung kontraproduktiv wäre? Also wenn wir so eine Art um Kirchengemeinden versuchen wir viele Christen zu versammeln, um Moscheen versuchen wir viele Muslime zu versammeln, so dass das Bimmeln nur für die ist und das nur für die. Da hätte ich so ein bisschen so das Gefühl, okay, ich will nicht Ghettoisierung machen, weil das ist, aber wir spalten uns wieder. Also wir machen da eine Community.
Mhm.
Und ich sage, dann würde es heißen, würde, oh nee, Schlaffer, sind Sie konvertiert oder sonst hier Ihre Wohnung lieber nicht, weil wir wollen jemanden, der dem Muezzinruf folgt.
Also ich will nochmal kurz, es gibt bereits Moscheen, wo es Muezzinrufe gibt, schon seit Jahren und Jahrzehnten, aber ich weiß, im Kölner Raum, irgendwo in NRW ist das zum Beispiel der Fall gewesen. Ja, das stört. Also da gibt es halt jetzt, man hört von nichts, dass es jetzt dort jetzt irgendwelche, keine Ahnung, jetzt Demonstrationen gibt oder Spaltung gibt oder irgendwelche Probleme gibt, sondern ich glaube, es kommt auch aufs, schau mal, rein rechtlich gesehen, wenn wir einfach mal schauen. Wenn ich einfach die Lärmschutzregeln im Sinne behalte und diese achte und schätze, die Gesetze achte, dann kann eigentlich keiner das verbieten. Dann könnte man das eigentlich gerne machen. Das ist ja das, was wir verzichten ja selbst darauf, jetzt in der Moschee, wo wir dort sind, weil einfach die Begebenheit nicht dementsprechend ist, dass das Bedürfnis da ist, das nach außen zu tragen. Ja? Jetzt, während der Pandemie haben wir zum Beispiel, weil wegen dem Abstand, haben Leute auch so vor der Moschee auf der Wiese gebetet. Das war bei gutem Wetter möglich. Die haben ja einen Lautsprecher rausgestellt, damit die Leute uns hören können. Und da konnte man in die Ansprache und den Gebetsruf auch ein bisschen über die Grundstücksgrenze hinaus hören. Vielleicht auch zu den Nachbarnfenstern hier und dort hat kein Menschen gestört.
Das war gar kein Problem. Das passiert mit meiner Musik am Wochenende auch. Genau. Damit kann auch jeder mal um.
Das war gar kein Problem. Und ich denke, wenn eine Gesellschaft oder eine Nachbarschaft, wo schon der Muezzinruf stattfindet, die Kirchenglocken stattfinden, kein Problem damit haben, dann sehe ich keinen Grund, warum man das verbieten sollte. Ja, wenn ich irgendwelche Rechte und Gesetze breche, das Grundgesetz nicht achte, dann klar, dann sollte man dagegen vorgehen. Aber ich würde eher sagen, dass das Grundgesetz mich eher stärkt in dieser Position. Das ist eine andere Gesetz. Klar, wir haben das Bedürfnis aktuell dort nicht, ne? Aber wenn irgendwann mal ein Bedürfnis entstehen würde, nehmen wir mal an, ist ganz Pankow unabhängig. Also all die Deutschen konvertieren dort in Pankow zum Islam und sagen hier, komm, jetzt reiß los, wir machen mal Essen dann. Wieso nicht?
Okay.
Islamisierung.
Wie, eine Frage, die jetzt auch wirklich auch mit meiner Arbeit zu tun hat und was immer wieder ein Thema ist, wie gehst du als Imam damit um, wenn du merkst, jemand radikalisiert sich oder in der Gemeinde werden radikale Thesen vertreten oder dir gegenüber geäußert? Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie begegnet man dem?
Ja, also intern in der Gemeinde habe ich diese Befürchtung überhaupt nicht. Und der Grund dafür ist einfach, weil wir, wie gesagt, durch den Kalifen, das Kalifat, den Religionsoberhaupt, haben wir einen theologischen Rahmen. Ja, und daher, da habe ich diese Befürchtung überhaupt nicht. Wenn so eine Tendenz sich entwickelt, es gab einen Fall, wo sich jemand so ein bisschen in diese Richtung entwickelt hat. Wir haben aber keinen einzigen Fall gehabt in unserer Geschichte. Unsere Gemeinde existiert seit 1889. Wir haben keinen einzigen Fall gehabt, dass sich jemand radikalisiert hat und gegen Gesellschaft und gegen irgendwann, also irgendwas so Attentat oder irgendwas gemacht hat oder so, ne? Oder Terroranschläge. Keinen einzigen Fall gehabt. Daher, das ist der Grund, warum ich keine Befürchtung intern in der Gemeinde habe. Die Gründe dafür sind auch einfach, dass wir als Religionsgemeinschaft viele Lebensaspekte abdecken. Ja, das heißt, du hast das fünfmalige Gebet, du kommst in die Moschee, du hast Veranstaltungen, du hast eine Gemeinschaft, wir haben Fortbildungen und so weiter und so fort. Das findet alles statt. Und dennoch kann es passieren, dass jemand aus psychischen Gründen und anderen Gründen so halt diese Tendenzen entwickelt. Und dann kann man sich natürlich auch an staatlichen stellen und da gibt es halt immer so Kreise, wo die Deradikalisierungsmaßnahmen und so Gespräche und so weiter anbieten, da kann man sich wenden. Aber nur einmal war es so, dass es tatsächlich eine Frau, die war nicht aus unserer Gemeinde zugehörig, die wollte, hat eine E-Mail geschrieben, die möchte konvertieren. Das war der Satz, ne? Okay, so geht das nicht, ne? Man muss schon die Gemeinde kennenlernen und die Gemeinde muss die Person kennenlernen. Das ist so eine Entwicklung, die man. Was will ich mit einer Person, die nicht überzeugt ist? Ne? Ja. Das würde ja völlig gegen unser Selbstverständnis sein. Und diese Dame, die ist dann tatsächlich ein paar Gespräche geführt, habe irgendwie gemerkt, dass da wirklich keine Substanz ist. Ne? Aber habe ich gedacht, okay, nicht jeder ist halt, jeder hat so sein eigenes Niveau, auch was. Die einen sind mehr intellektuell, die weniger, die anderen weniger. Und der Islam ist ja für alle. Ich sage, ja, ich kann sie ja nach mehreren Sitzungen, das ist ja gut, wenn sie unbedingt konvertieren möchte, kann sie konvertieren. Ich glaube, und gleich am nächsten Tag hat sie dann gefragt, oder ja, wie ist das mit Heirat? Ich würde gerne heiraten wollen. Also eigentlich hat sich herausgesucht, sie hat eigentlich nach Zuwendung und nach einem Partner gesucht. Mhm. Ich habe ihr gesagt, das geht so nicht, das ist ein Prozess. Hat sie sich in irgendein Portal eingeschrieben online und wurde von einem Extremisten dort abgefangen. Ich glaube, Tunesien oder so. Und dann hat sie mir geschrieben, dass sie nächste Woche nach Tunesien fliegt. Ich sage, warte, du fliegst nach Tunesien? Was ist wie, was? Ja, ich heirate jetzt. Und das war halt so irgend so ein Radikal. Ja, die Präventionsbeauftragte kontaktiert und so weiter. Und die haben gesagt, du kannst da nichts machen. Ich sage, die Sache ist, sie ist erwachsen. Wenn sie, kann man nichts machen, ja. Und die ist dann tatsächlich auch dann dorthin geflogen, hat geheiratet. Und ich glaube, ein paar Monate später habe ich eine E-Mail bekommen, wie kann man sich scheiden lassen? Ja, und wenn du dich die Vorgeschichte anschaust, das ist leider.
Das ist eine Suchende nach.
Genau. Ja. Aber wenn ich jetzt an diesem Fall festmache, wie können wir da entgegenwirken? Man muss sich überlegen, wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass sie so ist, wie sie ist? Da spielt Schule eine Rolle, da spielt Haushalt eine Rolle, da spielt die Ehe, also die Eltern eine Rolle. Ja. Und viele, viele Faktoren. Also es ist ein Produkt der Gesamtgesellschaft, das es gewesen ist. Und dann sucht es natürlich, und ich glaube, das ist so, klar, ich kann theologisch allein, klar, das ist ein wichtiger Aspekt, aber damit kannst du allein nichts machen.
Ich danke dir für so viele offene Antworten. Also ich glaube, es war wirklich nur ein Bruchteil der Fragen. Vielleicht ergibt sich das nochmal, dass nochmal Fragen beantwortet werden, weil ich glaube, das sind Dinge, die fehlen. Also auch einfach, dass Imame und andere Gläubige einfach mal greifbar sind. Ja, also wenn du auch in so einer Art Community lebst und du kommst sonst nicht in den Kontakt durch Arbeit oder sonst was und viele trauen sich auch nicht zu fragen. Ich glaube, eine Sache, die ich schon mal mitgeben möchte, Leute, ist, fragt einfach mal einen Arbeitskollegen oder fragt jemand, geht so heutzutage auf eine Tür, und habe keine Scheu zu fragen.
Ja, weißt du, vielleicht würde ich das ein bisschen überraschen, aber sogar als aktiver Neonazi, damals wärst du in der Moschee willkommen gewesen. Der Grund dafür ist einfach, für mich aus religiös-theologischer Sicht, ist erstmal der Mensch. Und alle Menschen gilt es zu erreichen. Und wir haben tatsächlich auch nach dem Bau der Moschee, haben wir tatsächlich auch eine Neonazi-Gruppe in der Moschee gehabt, eine aktive. Also die waren da, standen vor der Tür und ein Mitglied unserer Gemeinde hat gesagt, wieso steht ihr denn vor der Tür, kommt rein. Sind da tatsächlich auch reingekommen, haben sich im Konferenzraum hingesessen, also ich war damals nicht damit dabei. Okay. Und haben sich unterhalten und dann einer hat noch so Flyer in seine Bomberjacke gesteckt und hat sie noch mitgenommen. Also du, also daran kannst du erkennen, dass jeder Mensch erstmal, der wird als Mensch angesehen. Weil ich kann, weißt du, wir dürfen niemals die Hoffnung aufgeben, einem Menschen selbst, deshalb ja auch diese grundsätzliche Empathie, die da sein muss. Und dieses Motto auch unserer Gemeinde, Liebe für alle, Hass für keinen. Das Verhalten kann ich verurteilen, auf jeden Fall. Aber egal, wer es ist, er ist in erster Linie halt ein Mensch. Und ich hoffe natürlich auch, dass das Gespräch mit dir heute auch dazu führt, dass man vielleicht nochmal drüber nachdenkt und differenzierter hinschaut. Ne?
Schön, gut.
Eine Produktion von MTA International Germany Studios.